müsste jetzt eingeschaltet sein. Ne? Ja, ich hoffe, dass man mich verstehen kann. Ist laut genug? Ja? Okay, ich will nicht lauter werden. Nur wenn es nötig ist. Aber eine Frage hätte ich an euch. Wie viel Stille vertragen wir, wenn wir uns in einem Raum begeben, wo man wirklich nichts hört? Habt ihr das schon mal gemacht? Und wie lange haltet ihr das aus? Der eine mehr, der andere weniger. Es gibt auch Menschen, die vertragen das überhaupt nicht. Eine Stille. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Da komme ich eher zum Ende hin. Ja, ich kenne einen Mann und immer wieder, wenn ich ihn treffe und er so auf das Leben und so ein bisschen so die Arbeit und dann sagt er, Heinrich, einfach leben. Und ich habe lange Zeit gedacht, wow, das ist gut, einfach leben. Lass es dir gut gehen, einfach leben. Und er unterstrich immer so diesen Begriff, einfach leben. Ich dachte erstmal, das ist gut, aber zwischendurch kam immer wieder dann noch ein anderer Kommentar, den hat er mir dann immer wieder so ja, auf andere blickend mitgeteilt. Und man kann so unterm Strich dann erkennen, ja, dieser Mann, der neigt so ein bisschen das bequeme Leben zu leben. Also es geht uns ja auch gut. Ich muss sagen, hier in Deutschland ist das ja wirklich echt Top-Qualitäten, Top-Lebensqualitäten. Man steht morgens auf, man kann sich strecken und sagen, wow, es geht mir gut, ich habe Arbeit, ich habe einen geschlossenen Raum, wo ich drin wohne, ich habe zu essen, Frau, Kinder, es geht ihnen alles gut. Also rundum top versorgt. Und dann kann man auch ruhig sagen, ja, einfach leben. Aber das kann ganz schnell zu einer bestimmten Bequemlichkeit führen und sich immer zurücklehnen und immer nur das, was gerade so kommt, mitnehmen. Könnt ihr euch so mal, habt ihr schon mal so ein Blatt auf dem Wasser, so ein fließendes Wasser, ein Blatt draufgeschmissen und dann beobachtet, wie das so vor sich hin plätschert, ne? So ähnlich ist das. Und das kann so weit hingehen, dass man sagt, man kümmert sich nicht mehr um das Wesentliche, sondern um Nebensächlichkeiten. Weil die werden auf einmal interessant. Und das kann, sag ich mal, auch zu einer gewissen Langeweile führen. Aber diese Langeweile, die würde ich als angenehm bezeichnen. Das ist eine angenehme Langeweile. Und weil man dann nichts Besseres zu tun hat, beobachtet man andere Menschen und sagt, ach, guck mal, was der jetzt macht, das geht ja gar nicht. Und guck mal, wie der sich jetzt verhält, das passt ja auch nicht in diesen Bilder rein. Und da dachte ich nur so, dann ist mir das einfach Leben zu wenig. Denn dieser Mann kam schon mal und dann erzählte er mir, ja, also, das kann ich ja gar nicht haben, da wurde sogar das Kreuz an der Wand gemalt und das passt ja überhaupt nicht rein. Ja, sage ich, ist okay. Aber das Kreuz gehört halt eben zu dem ganzen Werk, was Gott vorhatte, in seinem Plan, sage ich. Und das ist ja gerade so, das Kreuz ist die Erinnerung daran, dass Jesus für uns gestorben ist. Das reicht eben nicht, dann kann man nochmal und nochmal und nochmal, und dann, ich weiß nicht wie viel, 10. oder 15. Male, immer das Gleiche so in Zeitabständen wieder gebracht. Irgendwann habe ich gesagt, jetzt kriege ich aber zu viel. Und da habe ich mich mal umgedreht, vielleicht in einem nicht so guten Ton. Ich war etwas leicht verärgert und habe gesagt, das kann doch nicht sein, lieber Kollege. Du bist Christ, du glaubst an Jesus Christus und dich ärgert dieses Kreuz. Irgendwas stimmt nicht bei dir. Warum ärgerst du dich ständig darüber? Ja, aber, sag ich, weißt du was, ich will das nicht wieder hören. Er ist auf mich mehr gekommen. Er meidet mich, aber nur zu diesem Thema. Ich habe gesagt, wenn, dann erlebe du etwas. Leb dein Leben anders. Ja, und ich habe mir so, als ich mich da so ein bisschen damit beschäftigt habe, fiel mir so ein Mann ein in der Bibel. Eigentlich ist die Geschichte ja gar nicht so unbekannt. Der Priester Eli, kennen wir alle so ein bisschen seine Geschichte. Und bei dem heißt es zum Beispiel in 1. Samuel 1, Vers 9, der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und ich dachte so, die Geschichte ist uns so dargestellt, es ist auch so niedergeschrieben. Und da steht, also plötzlich ist ein Priester, der eigentlich in dem Tempel, könnte ich mir vorstellen, viel zu tun hat. Oder er hätte ganz bestimmte Aufgaben. Nein, er sitzt auf einem Stuhl an der Tür. Was macht er denn da? Eigentlich komisch, fand ich. Der sitzt da und guckt mal dahin, guckt mal da rum. Da geht noch eine rein. Der nächste. Aha, was macht die denn da so lange? Ja, da ist eine Frau reingegangen, namens Hanna, und die hatte ein volles Herz. Sie war total betrübt, weil sie kein Kind hatte. Sie kam jedes Jahr nach Silo und hat da Opfer gebracht und anschließend irgendwann, aufgrund der ganzen Situation, war sie sowas von erniedrigt und hat gesagt, ich muss zu Gott schreien. Geht dahin, schreit aus ihrem Herzen zu Gott und was sagt Eli? Hey, wie lange wirst du noch, ich sag mal so betrunken da, stehen und im Tempel irgendetwas tun, ich weiß nicht was. So viel hat er beobachtet nur, dass sie besoffen war, hat er gedacht. Sind wir nicht manchmal auch so, dass wir zu oberflächlich sind? Einfach leben und dann gucken wir einfach nur nach links, nach rechts und beklagen uns über den einen und über den anderen, über das Verhalten von einem oder dem anderen. Und da war eine Frau, die dann sagt, nein, mein Herr, ich habe ein bestürztes Herz und ich habe zu Gott geschrien aus dem Tiefen meines Herzens. Sie wollte einen Jungen haben und sie hat dem auch Gott versprochen. Das war auch ein Nasir. Wir haben letzte Woche von einem Nasir gehört. Und dieser Samuel, der dann anschließend geboren wurde, das war auch ein Nasir Gottes. Ein Mann, der für Gott gebracht wurde und er sollte Gott dienen, ein Leben lang. Und das ist auch in Erfüllung gegangen. Das ist manchmal nicht so einfach, dass man sagt, ja, einfach leben und das ist nicht gut. Man muss immer anders leben. Es gibt auch noch eine andere Form von Leben. Ich habe noch zwei, jetzt so für mich vorbereitet, die mir aufgefallen sind in meinem Leben. Und zwar gibt es noch die andere Form, wo man sagen kann, habe ich zumindest erlebt, auch so ein bisschen gelebt zu werden. Vielleicht könnt ihr jetzt direkt nicht damit dem Begriff was anfangen. Aber gelebt werden heißt für mich sowas wie, ich lebe nicht das, was ich gerade will, sondern es gibt bestimmte Umstände, die mich da hineinschieben, die zwingen mich da in bestimmten Formen rein. Und ich muss einfach dem folgen. Wenn ich dem nicht folge, dann könnte sein, dass ich zum Stolpern komme, falle und dann werde ich überrollt. Mir ist das aufgefallen, so als dann die Kinder herangewachsen sind und man steht jeden Tag unter diesem Druck. Welche Termine sind noch einzuhalten? Ein Termin nach dem anderen. Und das sind alles wichtige Termine. Und irgendwann habe ich mir gesagt, weißt du was, da muss man reduzieren. Ich bin selbst der, der diese Termine ein bisschen kürzen kann oder sagen kann, der Termin ist mir nicht wichtig. Man geht auf Arbeit und dann guckt man so auf den Terminkalender morgens früh und dann sagt, ah, um 10 Uhr habe ich den Termin, dann, oh, das sind aber knapp anderthalb Stunden nur und dann kommt der nächste schon wieder, der nächste Kunde oder keine Ahnung und dann muss ich mich für den vorbereiten, unterschiedliche Themen. Man notiert sich nur mal schnell was, rennt zum nächsten Termin und dann kommt man raus und sagt, was war nochmal beim ersten? Vergessen. Okay, muss ich nachgucken, aber es geht viel verloren. Man kann auch nicht, sag ich mal, wenn es private Termine sind, man kann auch nicht genießen, das, was jetzt im ersten Termin besprochen war, vielleicht sehr gut war, man kann es gar nicht mehr genießen. Warum? Man wird getrieben, man wird gelebt. Dann flattern jeden Tag 5 Briefe. Postfach, da kommt man rein, Briefe, ach, hier habe ich noch was versäumt zu bezahlen, hier, da muss auch noch eine Rechnung bezahlt werden, ach, den Termin muss ich auch noch wahrnehmen, da muss ich noch ein Schreiben aufstellen, wegschicken. Dann ist man den ganzen Abend schon damit beschäftigt, das wieder zu erledigen. Und man kommt gar nicht zur Ruhe. Und das nenne ich gelebt werden. Ist das soweit einleuchtend? Ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Jedenfalls, ich habe das erlebt. Ich erzähle jetzt nicht, was andere erleben. Schon mal lerne ich auch dem Erlebnis der anderen. Das ist immer sinnvoll. Aber das ist auch das, wo ich gemerkt habe, ich muss selbst zurückschrauben. Dieses gelebt werden. Ein Beispiel hätten wir zum Beispiel in der Bibel auch, kamen mir so zwei Menschen in Erinnerung, die zusammen waren. Abraham und Lot. Wir kennen alle die Geschichte, ich brauche die nicht detailliert jetzt noch aufführen. Jedenfalls die zwei, Abraham war ein Mensch Gottes, der viel erlebt hat mit Gott. Es wird auch nicht genau berichtet, wie Abraham diese Beziehung zu Gott aufgebaut hat. Es fängt nur irgendwann an und Gott sprach zu Abraham, zieh aus deinem Land, Ur, da wo ich dich hinschicke. Und Gott und Abraham folgt ihm einfach und sagt, okay, ich gehe dahin, tu das. Okay, er war auch kein perfekter Mensch, wissen wir. Aber er hat ein Gespräch mit Gott ständig geführt. Und Gott konnte zu ihm reden. Er hatte noch ein offenes Ohr. Abraham konnte hören, wenn er ihm den nächsten Schritt gesagt hat, konnte er den nächsten Schritt auch tun. Im Gegensatz haben wir auch seinen Neffen, der ist mitgegangen. Der hatte genau, ich sag mal so, die gleichen Bedingungen, wie Abraham auch. Er konnte ja auch von Abraham oder hätte auch von Abraham viel lernen können. Was passiert? Als dann irgendwann die Familie und die ganze Situation so groß wurde, da sagt Abraham, es ist nicht gut, dass wir zusammenbleiben, es ist zu viel, es gibt Streit zwischen den Hirten, zwischen uns soll kein Streit entstehen, komm, wir trennen uns ein bisschen. Okay, gehst du zur Rechten, gehe ich zur Linken und andersrum. Und dann gibt Abraham sogar Lot noch den Vorrang und sagt, du darfst aussuchen, welche Richtung. Und da fängt es an. Bei Lot. Bis dahin hätte er lernen können von Abraham. Und da fängt es an. Und er schaute auf das Tal, wo die Städte Sodom und Gomorra waren. Und er sagt, da ziehe ich hin, das gefällt mir. Und er hatte seine Zelte aufgeschlagen. Und wisst ihr bis wohin? Bis an die Stadt. Es steht so in der Bibel. Er baute seine Zelte auf bis zur Stadt. Also er war sehr nah dran. Und umso näher er da kam, umso mehr musste er sich auch dieser Situation der Stadt, diesen Gewohnheiten, diesen Gepflogenheiten auch anpassen. Das hat er auch zum Teil getan. Aber einiges hat er doch von Abraham gelernt, Gott treu zu bleiben. Denn in 1. Petrus 2, Vers 8 steht, denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Und wenn wir aber in 1. Mose 19,1 noch lesen, da finden wir eine ähnliche Situation wie bei Eli. Denn da steht, und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom, und als Lot gerade im Tor von Sodom saß, er hat sich auch gemütlich gemacht. Tor von Sodom, große Stadt, wahrscheinlich alles, was es gab, gab es da auch. Und er saß da im Tor. Er hat sich auch gemütlich gemacht. Aber auf der anderen Seite wurde er gelebt. Er wurde durch den Einfluss, merken wir auch, er hat vieles tun müssen, sonst hätte er nicht so weit kommen können. Und er wurde von hinten immer geschoben, gedrückt, gemacht. Als die Engel kommen, dann gab es ja diesen Disput. Die Engel kommen und warnen ihn und möchten ihn raus. Und da kommen die Männer von draußen und die fordern ihn auf. Er versucht das Ganze zu schlichten, funktioniert nicht mehr. Da merken wir, wie tief er schon in dieser Situation drin war, dass er davon aus seiner Kraft gar nicht mehr rauskommen konnte. Da mussten die Engel ihn und seine Familie, die er da hatte, nötigen, rauszukommen. Wenn du nicht sterben wirst, musst du jetzt raus. Und das ist für mich eine Form, gelebt zu werden. Das ist jetzt eine Form, sage ich mal, von dem Bösen, gelebt zu werden. geschoben zu werden, mitgerissen zu werden. Ich meine, wenn wir heutzutage nur, ich hatte schon mal Versicherungsvertreter bei mir, und dann ging es darum, ja, Versicherung, sage ich, wenn ich, die rufen auch immer wieder an, wir möchten Ihnen noch was anbieten und noch was anbieten, sage ich, hören Sie mal, wenn ich nur mit Versicherungen zu tun hätte, dann könnte ich 2 Gehälter brauchen, um alle Versicherungen zu bezahlen. Also, wir wollen jetzt anfangen und reduzieren, sage ich, was ist nötig, was nicht. Einen hatte ich mal da, der hat dann gesagt, Sie haben recht. Also gucken wir, was Sie brauchen und was Sie nicht brauchen. Und da hat er mir ganz klar unterteilt, das sind Versicherungen, die Sie, das sind Pflichtversicherungen, die müssen Sie haben. Dann gibt es Versicherungen, die könnten Sie haben, müssen Sie aber nicht, können Sie auch weglassen. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Versicherungen, wissen Sie was, das sind Luxusversicherungen. Da habe ich gesagt, okay, dann da können wir schon alle durchstreichen, alles. Dann gehen wir zu denen, wo man überlegt, ja oder nein. Die Pflichtversicherung muss man haben. Verlangt der Gesetzgeber, ist okay, muss sein. Und ich sage, auch da kann man sehr schnell getrieben werden, gelebt werden. Oh, ich muss das haben. Dann kommt nur einer und sagt, nee, ohne diese Versicherung, da kannst du gar nicht leben. Also stell dir mal vor, das und das tritt ein. Ja, sage ich, dann weiß ich, ich habe einen da oben, der sorgt für mich. Da muss ich nur die entsprechende Verbindung zu aufbauen und ein Vertrauen. Es gibt aber auch noch eine andere Form, gelebt zu werden. Und das ist eine, die finde ich etwas gefährlich. Und zwar, das ist das gelebt werden durch christliche Traditionsformen. Könnt ihr euch vielleicht was darunter vorstellen oder nicht? Es gibt so viele Formen, wo man sagen muss, das geht gar nicht, das, naja, da drücke ich ein Auge noch zu. Und wenn, dann nur die Art, die Form, die passt in diesem Gebäude, die passt zur Anbetung Gottes. Und da habe ich mich ein bisschen so zurückgezogen. Ich bin da auch groß gewachsen in dieser, sage ich mal so, Tradition. Und ich bin sehr dankbar meinen Eltern, dass ich in einem christlichen Haus groß geworden bin, wo ich von Jesus gehört habe und zum Glauben kommen konnte. Ich hatte die Chance. Aber es ist halt eben dieses Negative noch übrig geblieben, wo dann Traditionen eins leben. Wir werden damit geschoben. Ich habe mich mal gefragt, wie können Traditionen entstehen? Ich habe jetzt schon das 6. Kind, wo das dann lesen lernt. Und vor 3 Wochen war das, ist noch nicht lange her. Dann übt man wieder. Ne? Die muss jetzt lesen lernen. Das finde ich ganz interessant. Kinder, was lernen sie als erstes? Lesen, schreiben oder reden? Also das ist logisch. Sie lernen erstmal reden. Und da sind sie schon mit 1,5 Jahren dran. Sie sind auch fleißig und so schnell wie die lernen, können wir als Erwachsene nicht nachkommen. Die lernen so schnell und die lernen das, was wir reden, was wir sprechen. Die lernen auch unsere Form, die übernehmen sie dann, auch wenn es ein Pflegekind ist, das übernimmt diese Form. Weil man sagt ja erziehen und nicht erdrücken. Erziehen. Und da habe ich mal, mussten wir jetzt mal, die lernen jetzt nach einem ganz anderen System. Da kriegen sie so ein Bilderblatt und dann steht da zum Beispiel A für Apfel. Da steht nur ein großes A, daneben ein Apfel. Und dann steht, was weiß ich, eine Sonne für S, aber die hatte jetzt gerade für S einen anderen Gegenstand. Aber für N eine Nuss und sonst. So ist das dargestellt. Ich dachte, boah, interessant, haben wir so nicht gelernt. Wir haben von A bis Z gelernt, aber ich habe was Neues, komm, wir üben. Und dann kam die Aussage, wir müssen jetzt mit dem Kind versuchen, ganze Worte zu lesen. Das heißt, buchstabieren und anschließend verbinden. Okay, sage ich, Leonie, komm her, dann üben wir. Und dann kamen wir an einem Nachmittag da. Die ersten Nachmittage war Katastrophe, da musste man immer sagen, vorsprechen. Und da kam der Moment, wo sie so ein bisschen was verstanden hat, aber noch nicht ganz. Und dann sage ich so, kannst du jetzt mal hier buchstabieren? Ja. So, erster Buchstabe, S. Zweiter, O. Dritter, F. Vierter, A. So, jetzt etwas schneller buchstabieren. Ja, S, O, F, A. Noch schneller. S-O-F-A. Jetzt verbinden, Sessel. Ich musste lachen, ich habe gesagt, kann nicht sein. Das kommt vor. Und das ist das, wenn man gerade so sprechen kann, aber noch nicht lesen kann. Vor langer Zeit, als der Markus so weit war, da habe ich Ähnliches erlebt. Da hat er buchstabieren sollen und dann war ein anderes Wort und das hieß O, D, D, O. Schneller, O, D, D, O. Verbinde? Weiß ich nicht. Dein Onkel heißt doch so. Edi. Also ganz was anderes. Und da habe ich so überlegt, als Christ kann man genauso, so können Traditionen entstehen. Der eine meint das aus voller Überzeugung, weil er das selbst gelesen hat in der Bibel und hat die Bibel selbst verstanden. Und dann hört er irgendwelche, was weiß ich, Auslegungen oder sonstige Predigten und sagt, so ist es. 100% so ist es. Aber er hat es ein bisschen falsch verstanden. Das ist so wie stille Post. Ein bisschen falsch übertragen. Statt nachzulesen, einfach so behalten. Also, S-O-F-A heißt Sessel. Und dann bleibt das so ein Leben lang. Das kann sich so prägen. Und stille Post wissen wir, wie gewaltig sich ein Wort verändern kann. Und davon möchte ich auch nur, sage ich mal, aufmerksam machen, dass wir aufpassen und nicht in solche Formen reinrutschen. Und irgendwann halten wir so fest dran und sagen, nur so kann das funktionieren. Und dazu kann ich nur aufrufen, selber die Bibel lesen, lernen. Und nicht nur einfach so runterzurattern, sondern sich einfach durch den Heiligen Geist erfüllt, das zeigen lassen. Was bedeutet das wirklich für mich? Wie kann ich das in meinem Leben umsetzen, aufnehmen, damit ich wirklich ein erfülltes Leben haben kann? Es gibt ja in Deutschland, habe ich mal nachgeguckt, 7,5 Millionen Analphabeten. Selbst erwachsene Menschen, und sie stehen da vor dem Busplan und gucken nach einer Stunde, es fährt ein Bus weg, der zweite, der dritte, der vierte und die stehen immer noch da und warten, dass ihr Bus kommt. Und so können auch Christen das erfüllte Leben warten und warten darauf und es ist an ihnen vorbeigerauscht, weil sie das nicht lesen konnten, selbst lesen konnten und umsetzen konnten. Und da möchte ich wirklich einfach nur aufmerksam machen, dass wir darauf schauen. Und da komme ich zum letzten Punkt, der für mich eigentlich ganz besonders wichtig ist. Das heißt nicht, dass ich nicht auch schon mal einfaches Leben führe oder auch schon mal gelebt werde, aber ich möchte nur, dass die Tendenz ein bisschen anders ausgerichtet wird. Und zwar bewusst erleben. Und das ist das, was ich sage, das sollte ein jeder Christ und immer mehr erleben. Von sich aus, bewusst zu erleben. Denn wir wissen, jeder Mensch, der geboren ist, Gott hat einen Plan mit ihm und für ihn. Aber was glauben wir? Sind wir so naiv zu glauben, dass wenn Gott für uns einen Plan hat, dass der 100% dieser Plan erfüllt wird? Also ich sage nein. Warum? Weil Gott uns, in uns, den Menschen, die Entscheidungsfreiheit gegeben hat. Er hat gesagt, ich habe einen Plan für dich, mit dir. Jetzt ist die Frage, ob du in diesen Plan reinkommst. Das heißt nicht, dass er uns zwingt. Er lässt uns die Freiheit und sagt, ich hätte viel mit dir vor. Und da können wir ja Abraham gut nehmen und sagen, Abraham hatte ja diese Verbindung zu Gott. Gott hat einen Plan mit ihm, den Plan hat er auch wirklich super durchgeführt. Und trotzdem gab es zwischendurch mal Situationen, wo Abraham nicht zu 100% in den Plan reinpasste. Er hat ja auch schon mal Dinge getan, die nicht ganz gut waren. Aber das heißt ja noch nicht, dass er dann direkt zusammenklappt und es funktioniert nichts mehr. Er konnte wieder zurück. Und das ist für uns, glaube ich, der Riesenvorteil. Einfach zu sagen, ich möchte ein bewusstes Leben führen, wo ich wirklich jeden Tag Gott erleben kann. Was bedeutet das eigentlich, wenn wir ein bewusstes Leben wollen, anfangen wollen? Das heißt mit anderen Worten, dass man irgendwo eine Grundeinstellung in unserem Herzen aufnehmen und sagen, ich will das, ich muss die Entscheidung erstmal treffen, ich will das überhaupt. Sobald da noch eine Falte da ist, wo das heißt, ja, heute lieber nicht, dann funktioniert das nicht. Also wir müssen ganz einfach unser Herz öffnen, und zwar so öffnen, dass es einfältig ist, dass da kein weiteres Blatt ist, dass man noch irgendwie aufmachen kann und sagt, ja, das wollte ich jetzt erstmal zulassen. Lass das bitte. Nein, ganz offen und alles ist da drin. Dann kann Gott wirken. Und das kann man beobachten, wenn man mit kleinen Dingen anfängt. Man braucht nicht erstmal große Dinge erleben. Weil ich sage, derjenige, der große Dinge erleben will, wird sie nie erreichen, weil er so weit nicht springen kann. Man muss es lernen. Samuel hat das ja auch bei Eli gelernt. Er musste erstmal lernen, wie hört sich die Stimme Gottes an. Er hat dreimal gerufen, bis ihm Eli gesagt hat, das war nicht ich, das war Gott. Und wenn Gott zu dir spricht, dann tu so und so. Das hat er gelernt. Und bei Abraham ist das ja auch so. Der Unterschied war nur bei Lot und bei Abraham. Es steht da, Lot baute Zelte auf bis Sodom. Abraham baute Zelte auf und baute einen Altar. In der Stückfolge. Der eine baute die Zelte bis Sodom, der andere baute Zelte und anschließend einen Altar. Er ist zu Gott gekommen. Und er konnte sein Herz ausschütten. Er konnte mit Gott reden. Als die drei Männer auf ihn zukommen, er erkennt das sofort. Warum? Er hatte diese IP-Adresse. Die war da. Er brauchte die nur noch verbinden. Zack, war sofort Bluetooth da. Er konnte mit denen sprechen. Und das sollten wir auch versuchen, eine solche IP-Adresse in uns einrichten, wo wir sagen können, egal wie die Situation ist, egal wie einfach sie ist, egal wie kompliziert sie ist, egal wie aussichtslos sie ist, dass wir die Ruhe in uns kriegen und sagen, okay, soll ich jetzt nervös werden? Ich werde auch sehr schnell nervös. Ich habe lange Zeit um Geduld gebetet. Ich habe die irgendwann gekriegt. Ich sage mal so, in einem gewissen Rahmen. Ne? Und dann merkte ich nur, wie unruhig ich wurde. Ich war sowas von unruhig, innerlich. Geduld hatte ich irgendwie. Ich wusste es nicht, aber die Kinder sagten mir, wieso bist du so geduldig? Sage ich, ich weiß auch nicht, ich bete jeden Tag dafür. Aber ich merkte, ich bin unruhig. Sowas von aufgewühlt. Da habe ich gesagt, da musst du beten, dass du auch ein bisschen Ruhe kriegst. Ne? Tut dazu gut. Und das tut wirklich gut. Und einfach so den Tag zu beginnen, ich sage immer mit dieser Präsenz Gottes, dass wir uns sagen, Herr, der Tag fängt an, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Es kann Action geben, es kann auch ganz ruhig sein, aber ich möchte einfach die Situation nutzen und ab und zu mit dir zu reden. Einfach mit dir so zu erleben, auch Kleinigkeiten. Ich kann mich erinnern, es ist noch nicht lange her, ich war auch schon wieder unruhig und etwas nervös einige Tage vorher. Und an einem Morgen, ich weiß nicht, ob es unterwegs zur Arbeit war, ich habe schon mal gesagt, ich höre dann keine Musik. Das ist für mich ruhig und entspannt, nichts zu hören. Und da habe ich einfach nur gesagt, Herr, heute weiß ich nicht, was noch kommt, aber gib mir die Weisheit, die ich heute brauche. Ich weiß nicht, wofür. Aber wenn irgendwo oder gelingen oder egal wie, aber zeig dich einmal bei mir. Ich will dich ein bisschen erleben, auch in der Kleinigkeit. Ja, und da ist die Frage, bleibt man da mit den Augen offen, kann das erkennen oder nicht? Oder man stellt alles ab, ist selbstverständlich. Ist doch so gelaufen, war doch gut. Und ich kam aus der Arbeit nach Hause, dann irgendwann sagen, weißt du was, komm, wir wollten noch hier für Laminat kaufen. Komm, wir fahren mal eben nach Holzrichter. Okay, fahren wir nach Holzrichter und gucken, was wir da kriegen können. Ja, und ich gucke mir da an, PVC, also Vinyl und besseren Boden. Der Linde sagt, ja, so teuren brauchen wir nicht. Ja, aber der gefällt mir. Ja, aber beim Billigen, ja, das ist dann doch der Platz da oben, das ist sowieso, man guckt nie drauf. Und haben wir hin und her, kurzum, der Verkäufer guckte uns nur an. Er hat nichts gesagt. Irgendwann sage ich, ja okay, dann gucken wir bei anderem Boden, Laminat. Sagt er, kommen Sie, dann zeige ich Ihnen. Dann hat er uns gezeigt und plötzlich fiel mir das Auge auf einen Boden, der sehr angenehm war, schön, gefiel mir und günstig. Ja, sage ich, dann nehmen wir den. Dann gucken wir mal. Wir gehen und er sagte, wie viel brauchen Sie? Da sage ich, grob gerechnet, 3x8, 24 Quadrat, ist okay. Gut, er tippt ein und sagt, oh, kleines Problem. Gerade die, er sagte vorher vorrätig, ne, kann direkt mitgenommen werden. Ich sage, ja, ein Problem, ja, wir haben nicht genug da. Wir haben gesagt, gerade 8 Pakete brauchen Sie. Ne, das war dann 3 Quadratmeter pro Paket, 8 Pakete. Wir haben nur noch 7. Das wird knapp. Ja, ich gucke nochmal genauer hin und dann guckt er noch, da sind wahrscheinlich noch weitere Spalten und dann steht da ein Paket angebrochen. Ein Paket, sagte, fehlt ein Plättchen, also eine Platte. Was soll ich ausrechnen? Wenn Sie rechnen Sie sofort aus, 24 Quadrat, kommen immer noch raus. Ja, sagte, super, dann passt ja doch. Und dann kann ich ja noch anbieten, das angebrochene Paket kriegen Sie kostenlos. Und in dem Moment macht es Klick bei mir und ich denke, ist das eine Antwort auf dieses kleine, gib mir ein Erlebnis mit dir. Hätte ja durchaus sein können, dass er noch 50 Quadratmeter da hat. Nein, es war genau die Menge, die ich eigentlich brauchte. Ich musste aber dahin geführt werden. Ist nichts Großes. Laminat, 24 Quadrat, nichts Großes. Aber wichtig geht es ja nicht da, ist ja nicht das, sondern wo drin erkenne ich Gott und sein Wirken, die Nähe zu ihm. Ja, wir haben ja sehr viel, die Zeit ist ja auch schon rum, ich komme auch zum Ende, denn ich sage immer, bei dem ganzen Leben als Christ, das ist wie eine gute Suppe und wenn du sie probierst, erstmal guckst du so, wow, lecker, und dann probierst du und sagst, da fehlt das Salz. Dann gibst du nur ein bisschen Salz rein und dann sagst du, wow, jetzt schmeckt die Suppe. Und genau das ist der Punkt, wo ich sage, im Leben als Christ, dass wir diese Verbindung zu Gott aufbauen. Das ist wie das Salz, wenn du das dann in die Suppe reingibst. Ich kann noch so viele Formen, noch so viele Traditionen folgen und sie perfekt ausführen, aber das Salz fehlt mir da drin. Und dann wird es statt zu einem bewusst erleben, zu einem gelebt werden. Und deshalb sollten wir gerade dieses Geschenk, Gott möchte das ja mit uns, ständig im Gespräch zu sein. Er möchte kommunizieren mit uns, weil das liebt er. Und wenn wir ihm das schenken, dann ist das Geschenk, was wir ihm bringen können. Nicht die Form. Mit der Form sagt er, ich habe einen Gräuel vor solchen Opfern. Das sagt er selbst in der Bibel. Und da sollten wir aufpassen, diese kleine Differenz wirklich feinfühlig zu unterscheiden. Ja, ich kann nur sagen, es gibt keinen, jeder wird von uns hier feststellen, dass er schon mal einfach lebt, dass er schon mal gelebt wird. Aber die Tendenz sollte die sein, wir möchten bewusst erleben. Wir möchten bewusst Gott erleben, wir möchten bewusst die Gemeinschaft mit ihm. Denn manchmal habe ich auch den Eindruck, gerade bei so Traditionen, wir kommen sonntags hierhin zur Anbetungsstunde. Und wenn wir nicht in der Woche dieses Erleben, bewusst Erleben mit ihm haben, kommen wir hin und dann glauben wir, in einer ganz bestimmten Form muss die Anbetung stattfinden. Und sobald etwas reinkommt, was nicht ein bestimmtes geistliches Niveau hat, dass so manch einer sich daran stört und sagt, das gehört nicht da rein. Und ich vertrete die Meinung, dass alles, was wir im Leben mit ihm zusammentun, da reingehört, in der Anbetung. Denn dann können wir erst mit vollem Herzen ihm die Anbetung bringen. Was nützt uns die Form? Was nützt uns, was weiß ich, ein bestimmtes geistliches Niveau nur zu erreichen, um ihm Anbetung zu bringen? Deshalb lasst uns einfach danach trachten, bewusst zu erleben. Das soll unser Streben sein.